The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 29. August. Christian Kirpal baut mit seiner mittelständischen Firma energietechnische Versorgungsanlagen in Sachsen. Und der Mann ist, ja wie soll ich sagen, verzweifelt.
Also du kannst locker sagen, dass du 20% deiner eigenen Arbeitszeit dafür verwenden musst, um wirklich solchen Berichtspflichten nachzukommen.
Sagt er hier gegenüber Spiegel TV. Im Einzelnen sieht das dann so aus.
Das fängt an mit Berichtspflichten für Arbeitskräfte. Das sind Berichtspflichten für Umsatzsteuersachen. Das sind Berichtspflichten für Bilanzierungen, Berichtspflichten für Energieverbräuche.
Der Mann musste 2 extra Garagen anmieten, um mittlerweile seine ganzen Ordner unterzubringen. In seinem Betrieb ist da kein Platz mehr für...
Absoluter Wahnsinn. So wie Sie es hier sehen, haben wir noch einen zweiten Raum, wo das oft bewahrt ist. Und Papier über Papier.
Das schreit doch nach Verschlankung und Digitalisierung. Doch stattdessen nimmt der Beamtenzug in Deutschland immer mehr Fahrt auf.
Schönen guten Morgen.
Ja. Das ist hier der Beamten-Shuttle.
Ich weiß, ich weiß.
Guten Tag, meine sehr verehrten Beamtinnen und Beamten. Der Zug fährt in Kürze ab. Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Zug deutschen Beamten vorbehalten ist. Nicht beamtete Personen, die sich irrtümlich an Bord befinden, bitten wir, den Zug umgehend zu verlassen.
Kein Wunder, der Beamtenstatus ist beliebt, immer noch Oldies but Goldies. Das Institut der Wirtschaft hat untersucht, wie viele Beamte und Angestellte, zum Beispiel beim Bund und auch bei den Ländern, über einen Zeitraum von 10 Jahren, also zwischen 2012 und 2022, neu eingestellt wurden. In dieser Zeit, das ist das Ergebnis, stieg die Anzahl um fast 600.000 neue Stellen auf rund 4,8 Millionen. Jobmotor öffentlicher Dienst. Beispielsweise im Sicherheitsbereich wurde neu geheuert, was sich eigenartigerweise im Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht so richtig widerspiegelt. Es gibt jetzt zum Beispiel fast 20.000 mehr Stellen bei der Bundespolizei als noch 2012. Aber naja, das bedeutet nicht, dass automatisch mehr aktive Truppe in Bahnhöfen und auf Flughäfen unterwegs ist, denn der Stellenzuwachs schließt eben auch die Polizeiverwaltung mit ein. Der Bereich politische Führung und zentrale Verwaltung, der sticht beim kräftigen Personalaufbau im öffentlichen Dienst bei dieser Untersuchung des IW besonders heraus. Politische Führung und zentrale Verwaltung. Aha. In den Kommunen gibt es genau in diesen Bereichen 80.000 Neueinstellungen. Beim Bund stieg die Anzahl genau in diesem Bereich um 11.000 Personen im 10-Jahres-Zeitraum. Eine Steigerung um mehr als ein Drittel. Der Apparat beschäftigt sich am liebsten mit dem Apparat. Zentrale Verwaltung, das ist der Schlafwagen unter den Beamtenstellen. Das IW urteilt dennoch streng.
Der kräftige Personalaufbau im Bereich politische Führung und zentrale Verwaltung ist mit Blick auf eine schlanke und effiziente Verwaltung kritisch zu prüfen. Hier liegt die Vermutung nahe, dass Stellen nicht zuletzt aus politischen Gründen geschaffen worden sind.
Fazit: Der Bürokratieabbau findet statt, aber nicht im öffentlichen Dienst, sondern in den Politikerräten. Merz, Habeck, Amthor, das ist der Rhythmus, wo jeder mit muss.
Unser Land erstickt in Bürokratie. Wir würden sofort alle Gesetze stoppen, die diesen wahnsinnigen Bürokratieaufwand immer noch weiter erhöhen.
Aber schnellere Entscheidungen, weniger Bürokratie, weniger formalistische Umwege.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, denn nur die Bürokratie ist das, was bei Ihnen richtig Fahrt aufnimmt.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Klaus Wieselski hat als Chef der Lokführergewerkschaft dem Bahnvorstand oft die Stirn geboten. Heute Morgen hören Sie ihn hier im Interview.
unsere Welt. Konzernlenker haben nie richtig Gewinn gemacht, sondern immer Verluste und leben von Steuergeldern, versorgen sich selbst mit gutem Salär und bieten diesem Land und unseren Menschen das, was sie heute erleben. 50% Pünktlichkeit.
Anne Schwedt schaut auf die neuesten Zahlen von Nvidia und Mary Poppins feiert heute einen besonderen Geburtstag. Na, und dann berichten wir noch über den Ryanair-Chef, denn der hat die Nase voll von seinen Fluggästen, vor allem dann, wenn sie betrunken sind.
Bitte beachten Sie, IC 2159 nach Dresden Hauptbahnhof wird wegen Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung.
Als Bahnkunde ist man längst ein bisschen abgestumpft, nimmt am Gleis stoisch diese Verspätungsdurchsagen hin. Was soll man auch sonst tun?
Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier. Mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von dir.
Der Staatskonzern ist nicht nur defizitär in seinen Finanzen, minus im vergangenen Jahr über 2 Milliarden Euro. Er ist auch imagemäßig schwer angeschlagen. Die Bahn arbeitet zwar in ihrer Pünktlichkeit, aber das nur semantisch. Als pünktlich gelten alle Züge, die weniger als 6 Minuten zu spät kommen. Realsatire auf deutschen Schienen. Besserung ist nicht in Sicht.
Es fährt ein Zug nach nirgendwo und niemand stellt von grün auf rot das Licht. Macht es dir wirklich gar nichts aus, dass unser Glück mit einem Mal zerbricht? Es fährt ein Zug nach nirgendwo.
Einer der sachkundigsten Kritiker dieser Zustände ist Klaus Wieselski, weil er die Zustände kennt. Von der Pike auf, fast 50 Jahre hat er im System Bahn verbracht. Als gelernter Lokführer ging's los, früher in der DDR, dann im wiedervereinten Deutschland. Seit 2008 ist er der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, der GDL. Seine Streiks waren gefürchtet beim Bahnvorstand und bei den GDL-Mitgliedern war er hochgeschätzt. Der Mann ist gerade, der Mann ist kauzig, durchsetzungsstark und humorvoll ist er auch. Im Herbst diesen Jahres geht er jetzt in Rente mit 65 Jahren, verdientermaßen. Aber bevor es soweit ist, hat er nochmal uns im Pionierstudio besucht. Die Langversion unseres munteren Gesprächs, die gibt's am Wochenende, aber im Auszug genau jetzt. Schönen guten Morgen, Klaus Wieselski.
Schönen guten Morgen, Herr Steinkart.
Sie sind ja Eisenbahner von Anfang an, praktisch fast von der Geburt, richtig?
Nun, von der Geburt her, nee. Und es war auch schwierig für eine Lehre, sich zu entscheiden. Aber spätestens nach der Entscheidung, 1975, Beginn der Lehre als Dieselmotorenschlosser im BW Dresden, war ich Eisenbahner.
Und dann sind Sie aufgestiegen, nach dieser Lehre als Dieselmotorschlosser aufgestiegen zum Lokführer.
War eine Spezialausbildung zu der Zeit. 1975 das erste Jahr Schlosser gelernt mit allen dazugehörigen Fertigkeiten und im zweiten Jahr Spezialisierung zum Lokomotivführer.
Und direkt auf einem großen Passagierzug mit Hunderten von Gästen? Nein.
Nein, das System in der DDR hatte ganz große Vorteile. Wenn Sie nach zwei Jahren fertig waren, waren Sie Lokomotivführer auf einer Rangierlokomotive. Und ich finde das auch heute noch richtig, weil Sie dann als junger Mensch, war 18 Jahre, als ich selbst auf der Lokomotive dann eigenständig unterwegs war, Belehrungsfahrten vorher gemacht, da kriegen Sie erstmal ein Gefühl für die Eisenbahn, für die Tonnen, die Sie bewegen, für das System. Radschiene ist ja nie ganz so wie Gummistraße. Herrschen andere Regeln und da war das ganz gut, dass man auf der Rangierlok die ersten Erfahrungen gemacht hat, bevor man dann weiter ausgebildet wurde auf Streckenlokomotiven.
War das ein Kindheitstraum für Sie? So Eisenbahner war ja ein bisschen doch für Jungs, oder? Mit der McLean-Eisenbahn. McLean gab es in der DDR nicht, aber da gab es ein Gegenstück. Wie hieß das? Die Modelleisenbahn der DDR.
Okay. Pico.
Pico.
Ja. Pico. Ja, Pico. Ich muss erst eine Weile überlegen, weil ich tatsächlich kein Modelleisenbahner bin. Ich hatte mal als kleiner Junge hatte ich mal so einen Kreis, das war aber nie ausbaufähig.
Und das war Holz.
Das war am Anfang Holz, ja. Das war einfach nichts, was ich ausbauen wollte. Und ich gebe auch zu, weil alle Leute das wissen um mich herum, ich war nie auf dem Trip, mein Traumberuf ist Lokführer. Ich habe Dieselmotorenschlosser gelernt, weil ich als Ziel eigentlich hatte Handelsmarine Maschinenmaut.
Okay.
Und deswegen dachte ich, ist dieser Motorenschlosser eine gute Ausgangsbasis. Und die Werbung darum, sich mit guten Sensoren zu empfehlen für eine Spezialausbildung zum Lokführer, die hat eigentlich dazu geführt, dass ich zu einem Traumberuf gekommen bin und das Thema Marine / Seefahrt fallen lassen habe, weil der Einstieg in diesen Beruf war genau das, was ich wollte.
Und der Lokführerberuf, beschreiben Sie das mal so am Anfang, ist das, wie ich mir das vorstelle, ich bin ein paar Mal vorne mitgefahren, im ICE dann allerdings schon.
Ja.
Naja, das ist schon sehr schnell. Man hat auch das Gefühl großer Verantwortung. Man hat allerdings auch das Gefühl, es kann viel passieren. Die Strecke ist weit, da spielt sich eine Menge rechts und links ab. Kühe, Bäume, Büsche, Sturm, alles Mögliche.
Naja, die Einflussfaktoren, die Sie jetzt als letztes nennen, die sind erst später gekommen, als die Sparfüchse die Eisenbahn angefangen haben kaputt zu machen. Wir sind in einem System unterwegs, wo ein Lokomotivführer stark reglementiert ist über die Vorschriften, über alle Vorschriften, die für ihn zum Tragen kommen. Und trotzdem bedeutete für mich dieser Beruf Freiheit im Sinne von eigene Entscheidungen fällen, große Verantwortung tragen, das wissend, aber trotzdem vieles frei entscheiden zu können. Und daher fiel die Entscheidung leicht und ich habe mich angestrengt, bin es geworden und habe es lieben und auch wirklich schätzen gelernt, weil es gibt unglaublich schöne Bilder, Filme, die ich im Kopf habe, die in meine berufliche Sphäre fallen, wo ich einfach sage, so lebt man sonst nie. Vorne auf einer Lokomotive sitzend, im Winter in einer Traumlandschaft, bergab rollend mit ausgeschaltetem Dieselmotor, in einer landschaftlichen Traumwelt zu sein und die Sterne glitzern zu sehen, das ist etwas, das kennt keiner von der Höhe einer Lokomotive aus, zum Beispiel von Neustadt Sachsen runter nach Sebnitz und dann nach Bad Schandau zu fahren. Meine Lieblingsstrecke.
Und dann ging es ans Eingemachte. Weselskis Fundamentalkritik am Vorstand, die hat es in sich. Einem Vorstand, der seiner Ansicht nach auf Eigennutz optimiert ist und der das Wertvollste, was die Bahn hat, kaputt spart. Die Infrastruktur. Und das alles unter dem Deckmäntelchen eines Weltkonzerns, der man sein wollte. Aber nochmal zu dieser Idee der Welt AG. Das war ja fast ein bisschen parallel. Gerhard Schröder, ja, haben wir erwähnt. Jürgen Schremp sollten wir vielleicht auch erwähnen, damals der Daimler-Chef, der auch die Welt AG plante. Aus der Bahn sollte ja richtig was werden, mit Beteiligung all überall. Und ist dann ja auch was geworden. Es wurde überall auf der Welt zusammengekauft, richtig?
Wir haben Milliarden investiert in teilweise Aktivitäten, die nie Gewinn abgeworfen haben. Und auch das zählt aus meiner Sicht zu dem Portfolio, das man machen kann, aber nie machen darf, wenn die Eisenbahn nicht funktioniert.
Wenn es zu Hause nicht läuft.
Wissen Sie, bei Herrn Ackermann hat man sich moralisch echauffiert, hat er 25% ROSI ausgerufen und also Gewinn.
Ja.
Das kann man so sehen oder so, aber der hat Gewinn gemacht. Unsere Weltkonzernlenker haben nie richtig Gewinn gemacht, sondern immer Verluste und leben von Steuergeldern, versorgen sich selbst mit gutem Salär und bieten diesem Land und unseren Menschen das, was sie heute erleben. 50% Pünktlichkeit. Mit dem bedauernden Gesichtsausdruck, bevor es jetzt besser wird, wird es noch mal schlimmer. Ich halte das für eine Unverschämtheit.
Aber alle sagen heute, es fehlen an Investitionen. Gleichzeitig, Sie haben das ja aufgemacht, die Rechnung. Die Bahn wurde entschuldet damals, Anfang der 90er Jahre, stand schuldenfrei da. Hat dann offenbar ja das Geld gehabt, in aller Welt Schenker und andere Logistikunternehmen dazu zu kaufen. Fehlte wirklich Geld? Wo ist das Geld hin, das in die Bahn geflossen ist? Denn wir reden ja von dreistelligen Milliardenbeträgen über diesen langen Zeitraum. Das heißt, es ist ja nicht so, dass kein Geld aus dem Bundeshaushalt in Richtung Bahn geflossen ist.
Und genau das ist an der Stelle, so wie Sie es beschreiben, sehen wir heute ohnmächtig zu, wie hier Geschichtsklitterung betrieben wird. Und das hat eine Ursache, nämlich die unheilige Verknüpfung des Eigentümers der Politik mit dieser Bahn und diesem Bahnvorstand. Wenn Sie heute jemanden fragen, die Ursachen, dann sagt der Bahnvorstand, die Politik hat uns immer zu wenig Geld gegeben.
Das Material ist müde, sagt
er. Nein, das ist einfach nicht wahr, weil dieser Bahnvorstand auch diese Gelder in Aktivitäten gesteckt hat, die mit der Eisenbahn nichts zu tun haben. Und weil dieses betriebswirtschaftliche regelmäßige Durchrationalisieren hat eben zur Beschädigung des Systems geführt. Und das wissen die schon lange. Und die haben immer wieder neue Programme aufgelegt. Die haben Mora C, da wurden die Weichen abgebaut, da wurden Gleisanschlüsse im Güterverkehr stillgelegt. Dann kam später Zukunft Bahn, Zuba, tolle Begriffe, McKenzie im Turm, McKenzie übrigens auch im Verkehrsministerium, das muss man im Blick behalten. Mhm. Und so gelingt es, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Dass also der Eigentümer von den Herren im Turm gesagt bekommt, wie die Reise hier zu gehen hat. Weil im Verkehrsministerium über Jahre der Sachverstand abgebaut wurde, weil er wurde nie in Anspruch genommen, sondern es wurde immer auf Beratungsunternehmen gesetzt. Und weil natürlich in den Aufsichtsräten jeder einzelnen Unternehmungen und des Konzerns auch überall Eigentümervertreter sitzen, die über Jahre zusammen mit der Hausgewerkschaft EVG die Dinge abgenickt haben, die Verluste abgenickt haben, die zugeschaut haben, dass all die Versprechungen immer nicht aufgegangen sind und trotzdem wurde kein radikaler Schnitt gemacht, keine Bestandsaufnahme und gesagt, so und jetzt geht's anders.
Wer profitiert von diesem System, das sich über die Jahre dauernd verschlechtert hat, im Sinne nicht nur der Pünktlichkeit, sondern auch der Finanzkennziffern? Wir reden ja von über 2,4 Milliarden Schulden, Verlusten. Wir reden über, die Schulden sind noch viel höher.
Die liegen sind die oberhalb von 34 Milliarden.
34 Milliarden.
Deswegen also sagte ich, doppelt Verluste. So viel wie damals. 35 Milliarden D-Mark war die Entschuldung.
Ja.
93, jetzt sind wir bei 34 Milliarden Euro. Also wieder doppelt so hoch in der Verschuldung.
Wer profitiert von diesem System?
Nun, ich sage das ganz klar, keine Eisenbahnerin und kein Eisenbahner profitiert davon. Aber es gibt eine Riege, die nenne ich die Führungskräfte. Konzernführungskräfte, obere Führungskräfte, leitende Führungskräfte. Diese Riege sind 3500 Führungskräfte. Wenn man die isoliert betrachtet, wird einem schwindlig. Mhm. Denen geht es nicht bloß gut. Die leben wie die Made im Speck, die versorgen sich selbst. Und die sind mit der These weltumspannender Konzern überhaupt erstmal in die Lage versetzt worden, auf so eine Gehaltshöhe zu kommen. Wenn wir zurückgehen auf die Behördenbahn, die Herr Ludewig nochmal geführt hat, da war das glasklar, dass sich jemand, der diese Bahn führt, in einem ganz normalen Level bewegt. Da würden wir vielleicht über 300.000 reden oder 400.000, aber nicht über Millionen plus Millionen noch an Boni. Und diese Selbstversorgungsmentalität, die wir dort oben erleben, die gipfelt dann in der These, wenn Tarifrunden sind, wird den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern erklärt, dem Konzern geht es schlecht. Mhm. Und jetzt müsst ihr einen Gürtel enger schnallen und dann könnt ihr nicht solche Forderungen machen und die Entgelte erhöhen oder gar die Arbeitszeiten absenken, wie wir es jetzt erlebt haben. Das nenne ich nichts anderes als Ungerechtigkeit. Und,
aber das ist doch mehr, Herr Weselski. Das klingt ja nach Kleptokratie, nach einer Kaste, 3500 Menschen, die sich hier aus einem System, in dem ja Gelder unfassbarer Größenordnung sprießen, ja, weil der Nachschub ja gesichert ist aus dem Steuerzahlertopf. Das ist doch mehr als
das nur. Ist mehr. Das ist deswegen mehr, weil ich leider miterleben musste, Zeitzeuge bin, wie die Verknüpfung zwischen der Eigentümerfunktion und der ausführenden Funktion. Wären Sie Geschäftsführer einer GmbH, die Ihnen solche Zahlen vorlegen, müssten Sie mal in Richtung Ihres Eigentümers schauen, der würde Sie einfach nehmen und rausschmeißen. Der würde Ihnen klare Weisungen erteilen, wie Sie es zu machen haben. Schon die Konstruktion der Aktiengesellschaft beinhaltet ein Gefahrenmoment. Das ging einher mit der Idee Börsengang, aber ein Aktienvorstand ist eben weisungsunabhängig. Und da kann der Eigentümer nicht sagen, wir machen jetzt in die Richtung. Da sagt der Vorstand, und macht, wie er es denkt.
Ja, in der richtigen AG, Herr Weselski, wird der Vorstandsvorsitzende gefeuert, wenn die Zahlen nicht geliefert werden bei den Aktionären. Da reichen Siemens und so weiter, da gibt es 1000 Beispiele, 3 Gewinnwarnungen und dann ist Ende der Fahnenstange.
Ja, bloß in Deutschland nie. Weil ich habe erleben müssen, wie ein Verkehrsminister nach dem anderen, meistens, also der erste, den ich erleben durfte persönlich, war Herr Tiefensee. Die dann kamen, waren alles CSU-Verkehrsminister.
Ihr Landsmann aus Sachsen.
Mein Landsmann aus Sachsen. Wir haben genügend kennenlernen dürfen und wir haben auch die Erträge oder die Nichterträge zur Kenntnis nehmen dürfen, die diese Verkehrsminister im System Eisenbahn hatten. Immer wieder in Sonntagsreden wird das System nach vorn getrieben. Da denken Sie, jetzt ist Sonnenaufgang, jetzt geht's los. Wenn es an die Finanzierung geht, haben wir jedes Jahr dieselbe Haushaltsdebatte und lassen die Verkehrsträger untereinander sich gegenseitig die Gelder wegnehmen. die Entscheidung 2018 unter Herrn Scheuer, die Schiene muss jetzt stark gemacht werden. Seitdem fließen viel stärker Gelder rein, aber in ein ineffizientes System, das Geld auch am anderen Ende dieser Welt verschlingt.
Klaus Weselski hat noch mehr erzählt, was er mit dem Appell räumt auf meint, welche Namen er besonders kritisiert und was er vom Eigentümer der Bahn, also dem Staat, verlangt. Das alles am Samstag für Pioneers und alle, die sich für unsere Bahn interessieren und für den Verkehr in Deutschland. Schön, dass es solche Klartextredner gibt und schön, dass Sie mit dabei sind. Jonathan Mese ist einer der erfolgreichsten Künstler der Gegenwart. Er ist Maler, er ist Bildhauer, Installations- und Performance-Künstler. Er inszeniert auf Theaterbühnen und hält die Medien mit immer neuen Provokationen auf Trab. In seinem Werk arbeitet er sich auch an dem Wagnerschen Verständnis eines allumfassenden Kunstwerks, eines Gesamtkunstwerkes ab. Kein Wunder also, dass die Wagner-Festspiele in Bayreuth ihn für eine Inszenierung engagiert haben. Aber das Ganze ging nicht gut. Das Projekt scheiterte, bevor es so richtig begonnen hatte. Pionierredakteurin Pia von Versebe hat Jonathan Mese besucht in seinem Berliner Atelier. Da hat ihr erzählt, wie es zum Bruch zwischen ihm und denen in Bayreuth kam.
Also ich wurde damals vor mehr als 10 Jahren gefragt und gebeten, in Bayreuth den Parsifal zu inszenieren, auch das Bühnenbild zu machen und die Kostüme und in Wahnfried auszustellen, um dann ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das dann auf Bayreuth strahlt und auf Deutschland und die Welt verändert. Und das habe ich ernst genommen. Und dann wurde ich aber nach 2 Jahren intensivster Arbeit mit einem riesigen Team entfernt. Ja, weil aus politischen Gründen. Die Leute hatten Angst vor mir. Und ich war aber der richtige Mann, weil ich wollte tatsächlich das Gesamtkunstwerk. Weil nur das Dirigat reicht nicht. Also nur die gute Bühne oder nur die Inszenierung oder nur die Musik, das ist nicht das, worum es geht. Dann hätte Richard Wagner dieses Haus nicht gebaut. Sondern es geht bei Richard Wagner und dem Gesamtkunstwerk in Bayreuth darum, dass alles ineinander greift. Es geht nur um Politik in Bayreuth momentan. Und da hilft auch keine Kosmetik mehr, sondern das muss man komplett von der Wurzel her verändert angehen. Und ich bin die richtige Person, die eine Umwälzung stattfinden lassen könnte. Ich war auch die richtige Wahl damals. Und da muss jemand mit Herzblut das gesamte Ding verändern.
Okay, lass uns mal da reingehen. Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, dass du über die Bayreuther Festspiele, dass du eigentlich, ich zitiere, Chef sein solltest von dem Laden. Wollen wir uns mal genau oder ganz konkret überlegen, was du anstellen würdest in Bayreuth, wenn du dort das Sagen hättest?
Wenn ich das totale Sagen da hätte, würde ich die alle zusammentrommeln. Und wird den allen, alle, die beteiligt sind, alle Sänger, alle Leute, die da putzen, alle Leute, die da singen, alle Leute, die da Catering machen, die ganze Stadt. Ich würde den Leuten ganz klar sagen, entweder hier gilt's der Kunst, Kinder schafft Neues, oder der Laden wird dicht. Und das muss sein, das ist ein Energiezentrum der Superlative, ich war ja da. Das Gebäude ist himmlisch, der Richard Wagner geistert da auch noch rum, aber der wird nicht geschätzt, sondern der wird da niedergemacht. Der wird dafür irgendwelche Zwecke missbraucht. Der würde ja die ganzen Wagnerianer auch rausschmeißen. Der würde denen allen Hausverbot geben. Weil das einfach so eklig ist, was ich da auch erlebt habe und was die da geredet haben. Das
du meinst, was ist falsch mit den Wagnerianern? Finden die Wagner eigentlich im Herzen gar nicht so wirklich toll? Oder?
Ja, die kommen immer mit dem gleichen Spruch. Sie wollen die Musik hören. Ja, dann sollst du nach Hause gehen. Aber das Haus ist gemacht worden, um neue Inszenierungen, geile Kostüme und das Neue dort hineinzubringen.
Sie können dieses lebendige, offen geführte Gespräch in ganzer Länge auf thepioneer.de hören. Viel Vergnügen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben alle mit Spannung auf die neuesten Quartalszahlen der KI-Schmiede Nvidia gewartet. Anne Schwedt in New York hat das für uns genau verfolgt. Sie ist jetzt zugeschaltet und verrät uns, was da eigentlich los ist. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, es war echt ein Krimi. Nvidia konnte aufs Jahr gesehen wieder ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 122% hinlegen. Auch der Gewinn konnte um mehr als verdoppelt werden. Das war mehr, als Analysten erwartet hatten und zeigt, dass der Hype um KI weiterhin nicht abreißt. Auch für das laufende Quartal gab Nvidia einen Ausblick ab, der über den Analystenerwartungen liegt. Und zwar geht der Konzern auch da wieder von einem deutlichen Wachstum aus, um 80% im Jahresvergleich. Außerdem will Nvidia Aktien im Wert von 50 Milliarden Dollar zurückkaufen.
Butter bei die Fische, Anne. Was sagen uns diese Zahlen? Ist der Hype um Nvidia also gerechtfertigt oder wurden die Anleger diesmal enttäuscht?
Also schaut man sich die Anlegerreaktion an, dann sieht das eher nach Enttäuschung aus. Die Nvidia-Aktie fiel nachbörslich um fast 7%. Man musste aber ganz klar sagen, die Anleger sind auch extrem verwöhnt von Nvidia. Bei den letzten drei Quartalsberichten wurde ein Wachstum von jeweils über 200% verkündet. Jetzt waren es ja nur 122% und auch die Marge ist etwas gefallen. Also ja, der Hype ist zwar grundsätzlich schon noch gerechtfertigt, Nvidia performt ja auch wirklich Weltklasse. Aber so langsam reicht es den Anlegern einfach nicht mehr. Was die Wall Street jetzt sehen will, ist, können die Kunden von Nvidia, also die großen Tech- und Cloud-Firmen, auch wirklich von der KI-Technologie profitieren? Und dafür sehen wir einfach noch nicht genug Beweise. Deshalb kehrt da jetzt eine meiner Meinung nach gesunde Vorsicht in den Markt, was der Nvidia-Aktie jetzt mal die Chance gibt, so langsam in eine faire Bewertung zu kommen. Man darf auch nicht vergessen, nach wie vor ist die Aktie seit Jahresanfang um über 150% im Plus.
Und dann, Anne, lass uns noch kurz über Berkshire Hathaway sprechen. Die Holding von Warren Buffett ist so viel wert wie noch nie zuvor.
Ja, Berkshire Hathaway hat es über die 1 Billion Dollar Marktbewertung geschafft. Es hat noch nie eine Firma außerhalb des Tech-Sektors geschafft. Seit Anfang des Jahres ist die Aktie um 28% im Plus und performt damit weitaus besser als der Markt. Der S&P 500 liegt nur mit knapp 18% im Plus. Auch gestern konnte die Berkshire Hathaway Aktie um 0,8% zulegen, auch wenn es bei den drei großen Indizes Verluste gab. Das zeigt, wie sehr die Anleger an die Old Economy Strategie von Warren Buffett glauben. Für ihn ist es tatsächlich ein vorträgliches Geburtstagsgeschenk. Er wird nämlich morgen 94 Jahre alt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es 20 Jahre dauerte, bis eines der schönsten Musical-Filmklassiker der Disney-Geschichte endlich gedreht werden konnte.
Nun, ob Spiel oder nicht, das liegt bei euch. Denn seht ihr, in jeder Arbeit, merkt euch das, steckt auch ein kleines bisschen Spaß. Versteh den Spaß. Und schnapp, die Arbeit klappt.
Denn was man voller Freude tut, schmeckt uns wie Kuchen gut. Ein Scherz, ein Spiel, dazu gehört nicht viel.
Die Rede ist natürlich von Mary Poppins. Heute, vor 60 Jahren, kam der Film um das berühmteste Kindermädchen der Welt in die amerikanischen Kinos. Zwei Tage vorher hatte er in Los Angeles eine rauschende Premiere gefeiert. Co-Star Dick Van Dyke, der in dem Film den Bird spielt, stellt hier eine gewagte Prognose.
It's my third motion picture, but the best one I've ever been in, the best one I ever will be in if I live to be 150 years old. To me, this is the greatest family classic of all time, Louis. I'm so proud to be in this picture, I can't stand it.
Es sollte recht behalten. Mary Poppins ist einer der großen Klassiker der Filmgeschichte. Die Hauptdarstellerin Julie Andrews verzaubert auch heute noch, genau wie die Musik der Brüder Robert und Richard Sherman. Dabei hatte Walt Disney wirklich Mühe, die Autorin des zugrunde liegenden Kinderbuches überhaupt zu überzeugen, dass sie ihm die Filmrechte abtritt. Die Schriftstellerin Pamela Linwood Travers sagte damals zu ihm, Zitat, Mary Poppins wird keines ihrer albernen Cartoons. Zitat Ende. Walt Disney musste auch tapfer sein. Wie gesagt, 20 Jahre hatte er sie dann bearbeitet, bis sie aus finanziellen Nöten schließlich doch einwilligte und ihm die Rechte verkaufte. Danach ging sie streng mit dem Film ins Gericht. Das Kindermädchen Mary Poppins war Travers nicht streng genug. Und die Musik der Sherman Brothers gefiel ihr auch nicht. Vielleicht hat sie recht gehabt.
Wenn ein Löffelchen voll Zucker Petrimilchen versüßt, ja, Mädchen versüßt, wenn ein Löffelchen voll Zucker Petrimilchen versüßt, rutscht sie gleich noch mal so gut.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass das Fliegen keine stilvolle Angelegenheit mehr ist, wie zu Hochzeiten von Pan Am zum Beispiel, sondern immer mehr Partytouristen ihre Alkoholeskapaden bereits am Flughafen starten. Ryanair-Chef Michael O'Leary hat davon jetzt genug. Er fordert ein Limit von 2 Drinks pro Person am Flughafen. 2 Drinks pro Person und nicht pro Stunde. Die Gewaltfälle hätten im Sommer stark zugenommen, so O'Leary, unter anderem auch durch einen angestiegenen Alkoholkonsum der Passagiere. Ryanair-Flüge klängen immer öfter, so wie dieser hier von Bristol nach Alicante. Der Ryanair-Chef ist sauer. Er empfiehlt den Fluggästen nun in der britischen Zeitung Telegraph die Wartezeit nicht mehr mit Bier, sondern mit Kaffee oder Tee zu überbrücken, denn, Zitat, das ist doch kein Alkoholikerausflug. Hoffentlich ist Ihr nächster Flug so herrlich unaufgeregt und entspannt wie John Denver's Leaving on a Jet Plane.
So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back.
Ich wünsche Ihnen einen erholten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
There's so many times I've let you down, so many times I played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane.